auf euren Plätzen diese Booklets gesehen. Für alle, die neu in unserer Kirche sind, wir starten einmal im Jahr in eine Predigtserie, wo wir als Kirche gemeinsam ein Buch der Bibel lesen wollen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt, aber normalerweise, wenn man Gold sucht, findet man das in der Regel nicht an der Oberfläche, sondern für Gold muss man tief graben. Und deswegen wollen wir nicht nur das Wort Gottes lesen, sondern wir wollen es studieren. Und dieses Booklet soll euch dabei helfen. Wenn ihr am Anfang reinschaut, da sind einige Tipps, wie man in der Bibel lesen kann, sodass man irgendwas auch mit reinnimmt. Ihr habt da eine Übersicht über einige Videos zur Erklärung vom Bible Project zu der Apostelgeschichte. Da könnt ihr gerne einmal reinschauen und ein bisschen tiefer gehen und natürlich auch die Möglichkeit mitzuschreiben. Das heißt, irgendwann habt ihr dann hoffentlich 66 Bücher, Booklet. So, da ist sie wieder. Hier, also habt ihr die Möglichkeit, die ganzen zu sammeln und könnt Notizen machen zu dem, was ich gleich erzähle. Und dann würde ich sagen, werde ich noch mal ganz kurz beten und dann starten wir in das Booklet rein. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass dein Herzenswunsch ist, dass wir dich jeden Tag ganz neu erleben. Und das ist auch unser Wunsch für heute Morgen. Gott, wir wollen nicht einfach nur Worte hören. Gott, wir wollen dein Herz spüren und dich erleben in unserem Leben. Amen. Apostelgeschichte. Ich habe überlegt, ich könnte es einfach ganz langweilig nennen, die Predigtserie, die Apostelgeschichte. Aber ich habe überlegt, ich nenne es anders. Und zwar nenne ich diese Predigtserie Befähigt. Denn was wir in der Apostelgeschichte lesen, ist nicht nur einfach eine Geschichte, die vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern etwas, was eine Relevanz für uns heute hat. Wir werden sehen, wie Gott durch den Heiligen Geist in und durch seine Kirche wirken möchte, um das zu tun, was menschlich unmöglich ist. Wir werden sehen, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie Kirche funktioniert. Wir werden sehen, was sein Plan für Evangelisation, für Mission ist. Wenn du dich fragst, wie hat alles mit der Kirche überhaupt angefangen? Wie sollte es aussehen und was sollte sie tun? Dann hat die Apostelgeschichte alle Antworten für dich. Und heute möchte ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen geben, ein bisschen vorbereiten, Background-Infos zur Apostelgeschichte. Nächste Woche haben wir die Taufe am Unterbacher See und am 16. starten wir richtig tief rein. Aber erstmal ein paar Basics zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte müsste eigentlich nicht Apostelgeschichte heißen, weil es nicht einfach nur um die Geschichte von den Aposteln, von den ersten Jüngern von Jesus geht, sondern eigentlich müsste sie die Heilig-Geist-Geschichte heißen, weil es eigentlich darum geht, wie der Heilige Geist wirkt. Die prägende Persönlichkeit der Hauptdarsteller in diesem Buch sind nämlich nicht irgendwelche Menschen, sondern eigentlich der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit. 42 Mal wird der Name Heiliger Geist in diesem Buch genannt. Weitere 15 Mal heißt es, der Geist sprach oder der Geist tat etwas. Also 57 Mal wird der Heilige Geist erwähnt in diesem Buch. Und wenn du das Buch liest, kommen immer wieder Aussagen wie, der Heilige Geist erfüllte, der Heilige Geist kam über, der Heilige Geist sagte, der Heilige Geist nahm. Alle möglichen Taten und Wirken des Heiligen Geistes, während Menschen das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus verkündigten. Ich glaube, eine der unmöglichsten Dinge, die wir uns da vorstellen könnten, ist, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ohne den Heiligen Geist verkünden. Einfach nur als Fakten vermitteln. Es ist nicht falsch, man kann ja einfach Informationen weitergeben, aber ich glaube, das Herzensanliegen ist, dass der Heilige Geist mit dabei ist. Denn wenn ich gefüllt mit dem Heiligen Geist bin, dann sind es nicht einfach nur nette, ermutigende Worte vom lieben Pastor, sondern es ist die Kraft Gottes, die in und durch unser Leben wirken möchte, um das zu tun, zu bewirken, was nur Gott tun kann, was viel größer, viel kraftvoller ist als alles, was ich aus eigener Kraft erreichen kann. Die Apostelgeschichte dreht sich also um das Wirken des Heiligen Geistes, während er Menschen tauft, erneuert, erfüllt, sendet, befähigt und hilft, der Kirche Entscheidungen zu treffen. Der Heilige Geist durchdringt und wirkt in allem, was in der ersten Kirche passiert ist. Und mein Gebet ist, dass das auch Realität für unsere Kirche ist. Das Letzte, was Menschen brauchen, ist einfach ein weiterer Gottesdienst, ein paar nette, tolle Ideen, sondern was Menschen wirklich brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes, seine Führung, seine Weisheit. Und die Apostelgeschichte spricht davon, wie Gemeinde wachsen kann, nämlich durch Leitung und die Kraft des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte ist eigentlich die zweite Staffel in der Bibel, und zwar das zweite Band einer Serie. Das erste Band ist eigentlich das Lukas-Evangelium und das Band 2 ist die Apostelgeschichte. Lukas hat nämlich beide Bücher geschrieben. Uns ist bekannt, dass Lukas ein Arzt gewesen ist, denn wir lesen in Kolosser 4, Vers 14, auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Und Lukas war nicht irgendein dahergelaufener, der ein paar Informationen aufgeschnappt hat, sondern Lukas war ein guter Freund von Paulus gewesen. Denn in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte finden wir immer wieder einen Hinweis, dass Lukas nicht nur von Hörensagen berichtet, sondern dass er mit dabei gewesen ist bei all dem, was passiert ist. So lesen wir Apostelgeschichte 16, Vers 10. Daraufhin suchten wir, Paulus und Lukas, unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Apostelgeschichte 20, Vers 6. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Apostelgeschichte 21, 17. Von der Gemeinde in Jerusalem wurden wir herzlich aufgenommen. Apostelgeschichte 27, 37. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord. Immer wieder sehen wir, dass Lukas nicht von Hörensagen berichtet, sondern er schreibt von dem, was er selber mit seinem Freund Paulus erlebt hat. Und wir lesen sogar am Ende vom Leben von Paulus, dass er schreibt im 2. Timotheus 4, Vers 11, nur Lukas ist bei mir geblieben. Das heißt, Lukas und Paulus, die waren eng miteinander verbunden. Deswegen kann er so viel davon berichten, was passiert ist. Und ein Grund, warum Lukas die Apostelgeschichte schreibt, ist, dass er den Menschen diese Jesus-Bewegung erklären möchte, die sich über das ganze Römische Reich ausgebreitet hat. Was hat das Ganze mit auf sich, mit dieser Jesus-Bewegung? Innerhalb von nur 30 Jahren wuchs diese Jesus-Bewegung von einer Handvoll Nachfolgern zu einer starken Bewegung im Römischen Reich. Und dadurch entstanden viele Fragen. Woher kommt diese Bewegung her? Wie konnte es passieren, dass ein paar ungebildete Fischerleute so etwas bewirken konnten? Wo haben sie ihre Ressourcen her? Und Lukas möchte nicht einfach nur historische Berichte verfassen, sondern er schreibt vielmehr eine Empfehlung für den christlichen Glauben. Er berichtet von vielen prominenten Persönlichkeiten im Römischen Reich, die sich dem christlichen Glauben angeschlossen haben. Wenn man also das Buch vorgelesen bekam, dachte man sich, oh, der Gouverneur von Zypern ist Christ geworden. Oh, der Prokonsul von Achaia war Paulus im christlichen Glauben gut gesonnen. Die Leiter in Ephesus wussten vom christlichen Glauben. Und der Gouverneur von Malta hat vom christlichen Glauben gehört. Und sein Vater wurde sogar vom Apostel Paulus geheilt. Was Lukas mit diesem Bericht macht, ist aufzuzeigen, dass der christliche Glaube keine geheimnisgehüllte Sekte oder Geheimbund ist, der von einigen Verrückten angeführt wird. Nein, viele römische Offiziere, Verantwortliche waren dem Christentum gegenüber sehr aufgeschlossen. Und der Schlüsselvers für das ganze Buch steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Also wenn ihr mit aufschreiben wollt, das ist ein Vers, den solltet ihr auf jeden Fall aufschreiben. Der Schlüsselvers für die ganze Serie Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Es gibt eine Kraft, die für jeden Gläubigen zur Verfügung steht, die uns verändert, befähigt, ein übernatürliches Leben zu leben. Und dieser Vers ist nicht einfach nur den Schlüsselvers, sondern eigentlich ist dieser Vers eine Inhaltsangabe. Weil wenn ihr genau reinschaut, seht ihr in der Apostelgeschichte, Jerusalem und Judäa ist Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis Apostelgeschichte 8, Vers 4. Dann das nächste ist Samarien, ist Apostelgeschichte 8, Vers 5 bis Apostelgeschichte 12, Vers 25. Und bis das Ende der Erde ist Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis Apostelgeschichte 28, Vers 31. Und eigentlich bis heute, weil die Apostelgeschichte immer noch nicht zu Ende ist. Lukas startet die Apostelgeschichte mit den Worten: Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen worden ist. Lukas schreibt also womöglich an einen römischen Beamten, denn diese Bezeichnung verehrter Theophilus war eine Bezeichnung der damaligen Zeit für römische hochangestellte Beamte. Denn diese gleiche Bezeichnung sehen wir, wenn Lukas von Felix dem Gouverneur schreibt oder von Festus dem Gouverneur. Also es war irgendeiner, der ziemlich wichtig war im Römischen Reich. Und dann heißt es Vers 2, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Hier schreibt er, was Jesus begonnen hat. Lukas sagt, in den Evangelien habt ihr all das berichtet, habe ich berichtet, was Jesus getan hat, als er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Er hat uns erlöst. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, das Erlösungswerk ist vollendet, aber Gottes Kraft hat damit nicht aufgehört. Es ist nicht so, okay, Evangelium ist vorbei und jetzt haben wir nur noch was zu erzählen, was damals in den Evangelien passiert ist. Er sagt, nein, 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 Gott war noch nicht zu Ende. Der Heilige Geist hat immer noch Kraft und möchte immer noch jetzt in unserem Leben wirken. Und so sehen wir das in Römer 15, Vers 18 bis 19. Da schreibt Paulus, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn ich Christus durch mich gewirkt hatte. Das heißt, Christus hat in den Evangelien gewirkt, aber jetzt möchte er weiterwirken. Und zwar durch dich und durch mich, durch seine Kirche. Damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich euch sagte und tat und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Wer befähigt uns, zu dem Zeugen von Jesus zu sein? Es ist der Heilige Geist. Jeder Dienst, den wir im Namen von Jesus tun, sollte nicht einfach nur in Rede sein, weil hier heißt es, ja, er hat geredet, aber nicht nur im Reden, sondern in den Taten. Christsein ohne Taten ist nur die halbe Miete. Christsein ist kein Zuschauersport, sondern ein aktives Leben in und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 3 und 4. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Hier lesen wir von Jesus, ist von den Toten auferstanden, war bei seinen Jüngern und sagte, okay, ich gebe euch nochmal das ABC des Glaubens, die Basics, die ihr wissen müsst über das Reich Gottes. Und er unterrichtet sie 40 Tage Intensivkurs. Und dann ist nicht so, dass er sagt, fantastisch, jetzt habt ihr alle Informationen, jetzt könnt ihr loslegen und durchstarten. Er sagt, nee, das ist die halbe Miete. Das sind die Worte, die ihr verkündet. Aber es gibt was euch noch fehlt. Das heißt, bevor ihr jetzt mit der Information raushaut und den Leuten die Wahrheit um die Ohren ballert, kommt Folgendes. Er sagt, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Das heißt, er sagt, wartet, bis ihr angetan werdet, mit der Kraft aus der Höhe. Das heißt, das eine ist die Information, das andere ist die Kraft Gottes, dass wir mehr als nur Worte verkünden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Heiligen Geist und dem Thema Heiliger Geist auseinandersetzen. Und die Bibel beschreibt das, was die Jünger erlebten, die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Ohne die Taufe im Heiligen Geist wird die Auswirkung unserer Taten und Worte drastisch reduziert sein. Viel zu oft versuchen wir, ein übernatürliches Leben zu leben, ohne die übernatürliche Befähigung durch den Heiligen Geist. Und Jesus war es so wichtig, dass wir nicht einfach aus eigener Kraft was versuchen zu reißen, dass er sogar in Lukas 24, Vers 49 auch sagte, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Und dann auch wieder, Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Warum brauchten sie das? Was hat es für ihr Leben bewirkt? Es war die Kraft aus der Höhe, das christliche Leben nicht aus eigener Kraft zu leben. Ein Versprechen der göttlichen Kraft für unser Leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und das Besondere an diesem Wort Kraft ist, indem wir uns das anschauen, das griechische Wort ist Dynamis. Das heißt explosive Kraft. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen netter Jesus-Touch, so wie wir gesehen haben. Es gibt so Bilder mit Jesus mit dem Schäfchen auf dem Arm. Das ist super. Aber Gott hat Kraft, explosive Kraft. Denn dieses Wort Dynamis, da haben wir das Wort Dynamit. Das heißt, da ist eine Kraft, die eine Sprengkraft, die gewaltig ist. Und 10-mal kommt dieses Wort Kraft, Dynamis in der Apostelgeschichte vor. Und jedes Mal im Kontext mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir können genauso anschauen, was die Kraft des Heiligen Geistes in uns, durch uns wirken möchte. Es hat angefangen mit Jesus, Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht und Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Das Wort Wunder ist Dynamis, diese Kraft Gottes. Aber es war nicht nur Jesus, weil einige denken, ey, ich habe einfach die Kraft nicht. Jesus hat ja Kraft, aber ich bin ja nur ein normaler Christ, bei mir funktioniert das nicht so. Also ich bin schon froh, wenn ich irgendwie die Worte hinbekomme, Jesus liebt dich, aber die Kraft habe ich nicht. Aber es bleibt nicht nur bei Jesus, sondern die Apostelgeschichte zeigt uns, dass diese gleiche Kraft in Menschen wirkt. Dann sehen wir bei Petrus und Johannes. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Feuer. Mit welcher Kraft, mit welcher Dynamis und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebt es Gottes Gnade in reichem Maße. Hier sprechen wir von einer übernatürlichen Kraft, die da ist. Und das Schöne ist, ja, es ist vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel von Jesus Christus. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn es so um Evangelisation geht, dass wir sagen, ja, das ist für die Extrovertierten. Ja, also ich bin eher so introvertiert, aber der Missionsbefehl, das ist nicht so meins. Ja, ich und Jesus, wir gehen unseren Weg, aber was die anderen machen, ist mir egal. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber der Missionsbefehl heißt nicht, geht hin in alle Welt, ihr Extrovertierten, und verkündet das Evangelium und es wird gut für euch werden. Und alle Introvertierten, chillt, entspannt euch, die ganze Arbeit machen die anderen. Nee, hier heißt es, dass wir alle diesen Auftrag haben. Und wie funktioniert das? Egal, ob ich extrovertiert und introvertiert bin, es funktioniert durch die Kraft Gottes, die mich befähigt, aus meinem Schatten rauszugehen und mich zu trauen, von Jesus Christus zu erzählen. Das heißt, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und wie das Ganze funktioniert und was werden die denken. Das, was dich dominiert, ist die Angst vor den Menschen. Aber diese Kraft, die Gott dir schenken möchte, ist eine Befähigung durch den Heiligen Geist, über diese Angst hinauszugehen und zu sagen, ich traue mich, von meinem Jesus zu erzählen. Und wir haben gerade gesehen, nicht nur bei Jesus oder Petrus und Johannes, wir sehen das immer wieder, weil es nicht nur für Prediger ist. Wir lesen von Stephanus, Apostelgeschichte 6, Vers 8, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Der Schlüssel ist nicht, dass es einige Auserwählte das nur erleben oder tun, sondern viele verschiedene Menschen. Und nicht nur Stephanus, sondern wir sehen auch von Philippus, Apostelgeschichte 8, Vers 6 und 7. Immer wieder Menschen, die erfüllt werden, getauft werden im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8, 6 und 7. Scharen von Menschen hörten ihm, Philippus, mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und dann geht's weiter. Vers 13. Auch Simon, der Zauberer, kam zum Glauben und ließ sich taufen. Von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Und all das, nicht um zu zeigen, wie toll wir sind, sondern all das, weil Jesus uns vorgemacht hat, was wir tun sollen, weil da schließt sich auch wieder der Kreis. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott und mit Heiligem Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt, Dynamis Kraft, und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Dieselbe Kraft, die Jesus gebraucht hat, ist die Kraft, die in dir und mir wirken soll durch den Heiligen Geist. Als Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, sprach er von dieser Dynamis-Kraft, die uns erfüllen soll. Nicht einfach nur, dass wir Gänsehaut im Gottesdienst haben, oh, bei dem Lied, boah, da war voll der Heilige Geist da. So, oder dass wir ein gutes Gefühl haben, sondern diese Kraft soll uns erfüllen, damit wir durch sie Wunder tun können, Menschen zu heilen, Apostelgeschichte 3, mutig Zeugnis von Jesus zu geben, auch unter Todesdrohung, Apostelgeschichte 4, um Wunder zu tun, Apostelgeschichte 6, um Dämonen auszutreiben, Apostelgeschichte 8, um die Wunder zu tun, die Jesus getan hat, Apostelgeschichte 10. Wir alle haben vielleicht schon Scharlatane erlebt, die irgendwie gesagt haben, hey, wir machen das und das oder ich habe jenes gemacht oder Leute versucht haben, irgendwie zu manipulieren und gesagt haben, das war der Heilige Geist. Und deswegen weiß ich das bei allen so, jedes Mal, wenn es um das Thema Heiliger Geist geht, gibt es so ein inneres Stepback. Okay, sobald irgendwie das Wort Geist Gottes kommt, gibt es so, okay, das ist spooky, das ist irgendwie nicht für mich. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ich möchte euch sagen, ja, es gibt einige, die das missbrauchen. Aber genauso wie es falsche 50er gibt, wirst du ja auch nicht nie wieder einen 50-Euro-Schein in die Hand nehmen, weil es könnte ja ein falscher sein. Sondern wenn ich jetzt einen 50-Euro-Schein hätte in der Hand, würde ich sagen, hey, ich nehme den. Auch auf die Gefahr, dass er falsch ist. So, und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Ja, es gibt Dinge, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob das wirklich der Heilige Geist war oder ob das einfach Manipulation war oder Empathie war. Aber nur weil Leute das missbrauchen, heißt es noch lange nicht, dass ich mich von all dem abwende, was Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Wenn es etwas Falsches gibt, bedeutet es ja nur, dass es auch das Richtige gibt. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir da eine Offenheit haben. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein Eintauchen in diese wunderwirkende Kraft des Himmels. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein Eintauchen in diese Kraft, bis es unser Leben durchdrängt und verändert. Und viele haben die Taufe im Heiligen Geist reduziert auf Sprachengebet. Ja, ich spreche in Sprachen und das ist es. Aber ich frage mich, wenn das sich nur dazu dreht, dass wir in Sprachen beten, dann fehlt etwas, was Christus uns geben möchte. Sondern wenn es darum geht, dass wir hier auf der Erde sind, um Zeugnis für Jesus zu geben, bedeutet das, dass wir so leben sollten, wie Jesus gelebt hat. Und den Mut zu haben, vielleicht nur nicht nur nette Worte zu geben. Du sprichst mit deinem Arbeitskollegen, der sagt, boah, irgendwie schwerer Tag, Migräne und all das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich den Tag überlebe. Und du kannst sagen, es tut mir echt leid. Ich hoffe, dass du den Tag schaffst. Oder du kannst sagen, weißt du was? Ich hoffe, du schaffst den Tag, aber soll ich noch was sagen? Ich glaube an einen Gott, der uns liebt. Und ich glaube, dass Gott immer noch heilen kann. Ist es okay, wenn ich für dich bete? Und einfach mal aufs Wasser zu gehen und zu sagen, okay, wenn es wirklich so ist, was in der Bibel dasteht, dann möchte ich es ausprobieren und einfach mal anfangen, das zu tun, was Jesus getan hat. Hast du diese Kraft Gottes in deinem Leben? Und vor allen Dingen willst du diese Kraft Gottes in deinem Leben haben? John Piper sagt einmal Folgendes: Ich denke, das Wesen der Taufe mit dem Heiligen Geist besteht darin, dass eine Person, die bereits gläubig ist, außergewöhnliche geistliche Kraft für den Dienst zur Verherrlichung Christi erhält. Das heißt, bei all dem, bei diesen Wundertaten geht es nicht so, schaut mal, was für ein cooler Typ ich bin, guck mal, was ich gerissen habe, sondern eigentlich bei all dem, was Gott tun möchte, sollte die Perspektive immerhin auf Jesus sein. Das heißt, er soll groß gemacht werden. Und daran können wir auch testen, hey, was ist das denn eigentlich? Wenn sich Menschen in den Mittelpunkt stellen, weißt du, hey, das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte im Mittelpunkt stehen. Er soll angebetet werden, er soll gefeiert werden. Kurz 4 Beobachtungen über die Taufe im Heiligen Geist. 4 Beobachtungen über die Taufe im Heiligen Geist. Das erste ist, die Taufe im Heiligen Geist ist nicht alles, worüber wir in Pfingstkirchen sprechen. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht alles, worüber wir in den Pfingstkirchen sprechen. Wir sind eine Pfingstkirche und vielleicht bist du das erste Mal da und denkst so, wow, weißt du, jetzt bin ich das erste Mal da und dann wird es direkt spooky hier. Lass mich dir sagen, okay, wir haben noch ganz viele andere Themen, über die wir sprechen und ganz viele wichtige Sachen. Das letzte Mal über die Taufe im Heiligen Geist, über Pfingsten habe ich gesprochen vor 3 Jahren. Also vielleicht ist es göttliches Timing, dass du hier bist, vielleicht sollst du es hören, aber wir haben noch viel mehr Themen, über die wir uns unterhalten können. Also entspann dich, alles gut. Aber wenn du anfängst, in der Kraft des Heiligen Geistes zu beten, wirst du sehen, wie Menschenleben verändert werden. Und es wird viel mehr bewegen, als wenn du nur nette, ermutigende Worte hast. Die zweite Beobachtung ist, die Bibel gebraucht verschiedene Begriffe für die Taufe im Heiligen Geist. Die Bibel gebraucht verschiedene Begriffe für die Taufe im Heiligen Geist. Und wenn ihr noch ein bisschen Konzentration habt, das ist wirklich wichtig. Weil wenn wir uns anschauen, was für Begriffe dahinter stehen, weil die griechische Sprache und die hebräische Sprache ist total wie eine Bildsprache, ist blumig. Ja, da gibt es ein Wort, was da steht, aber da steckt viel, viel mehr dahinter, was wir entdecken dürfen. Und hier, ich nenne euch mal ein paar Begriffe, die die Bibel benutzt. Und zwar der erste Begriff ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Es gibt zwei Worte für Taufe im Neuen Testament. Bapto und Baptizo. Ihr werdet voll die Griechen heute Morgen, ich sag's euch. Bapto und Baptizo, beide Worte bedeuten eintauchen oder untertauchen. Ohne zu kompliziert zu werden, weil ihr seid hier nicht für einen theologischen Vortrag oder nicht im theologischen Seminar, aber ganz kurz, um diese Begriffe zu erklären, folgendes. Und zwar, Nikander von Kolophon war ein griechischer Dichter, Arzt im 2. Jahrhundert und verfasste Werke über Botanik, Medizin und Gastronomie. Unter anderem in einem seiner Werke beschrieb er ein Rezept, wie man saure Gurken herstellt. Ganz, ganz wichtig. Also für mich war das die Offenbarung diese Woche. Also wenn du eine Sache mitnimmst, ist, wie saure Gurken hergestellt werden. Wenn du nach Hause kommst, sagen sie, hey, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, wie saure Gurken hergestellt werden. Also ready? Also, wie werden saure Gurken hergestellt? Um saure Gurken herzustellen, sollte das Gemüse in kochendes Wasser getaucht werden. Das Wort, was er hier benutzt, das Wort Bapto, getaucht werden und dann in eine Essiglösung eingetaucht werden. Eingetaucht ist das Wort Baptizo. Nochmal, um saure Gurken herzustellen, sollte das Gemüse in kochendes Wasser getaucht werden, Bapto, und dann in eine Essiglösung eingetaucht werden. Bapto ist also ein kurzes Eintauchen oder Untertauchen und Baptizo ist ein Eintauchen für so eine lange Zeit, dass es eine komplette Veränderung von diesem Gemüse bewirkt. Es nimmt eine Gurke und verwandelt sie zu einer sauren Gurke. Mit anderen Worten, als Nachfolger von Jesus Christus solltest du eingelegt werden. Okay? Das ist das, was das Bild dahinter eigentlich ist, von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Jeder von uns sollte eingetaucht werden. Oft ist es so, wir sind oft nur so kurz eingedippt. Ja, nicht zu viel, Holy Spirit, weil es ist mir ein bisschen zu spooky. Ich möchte immer noch in Kontrolle sein. Ich möchte ja nichts verändern. Aber das, wozu uns Jesus hier einlädt, ist, eingetaucht zu werden im Heiligen Geist. So lange Gemeinschaft mit ihm zu erleben, dass etwas in uns sich verändert. Die Bibel spricht davon, von der Frucht des Heiligen Geistes, die in uns entstehen soll. Friede, Freude, Langmut. Und das wird nicht nur passieren, wenn ich ganz Kurzes habe. Anderes Beispiel ist, wenn du schon mal in der Pommesbude gegessen hast und lange nicht nur deine Pommes abgeholt hast, dich reingesetzt hast und mindestens eine halbe Stunde da warst, du riechst nach Pommes. Und das ist das, was hier benutzt wird. Wir Christen sollten uns Zeit nehmen, eintauchen im Heiligen Geist, dass etwas in uns verändert, dass Leute Jesus in uns sehen. Zweiter Begriff, war viel zu lange jetzt dabei. Zweiter Begriff, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die gleiche Sache, aber ein anderer Begriff, das griechische Wort ist epiktomai. Das heißt, du wirst andere Umstände erleben. Mit anderen Worten, wenn Gott dich mit seiner Kraft erfüllt, wird sich dein Leben verändern und für die Menschen um uns herum. Das Leben wird anders sein. Du wirst eine andere Perspektive da haben, weil du eine andere Kraft haben wirst. Dritter Begriff, da heißt es, ich werde meinen Geist ausgießen. Apostelgeschichte 2,17. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und dieses Wort, sehen wir, ist ein Zitat von Joel Kapitel 2. Und nicht nur, dass Gott übernatürlich seinen Geist ausgegossen hat damals, sondern wir sehen es auch, dass er es heute in unserer Zeit immer wieder tut. Und die Pfingstkirche, Pfingstbewegung geht zurück auf die Azusa Street Erweckung von 1906. Da war ein William Seymour, der eine Kleingruppe in seinem Wohnzimmer gestartet hat. Und Gottes Geist wirkte und berührte Menschen, dass immer mehr Leute gekommen sind. Und sie mussten von dem kleinen Wohnzimmer in eine große Lagerhalle wechseln, da weil so viele Menschen gekommen sind. Und dann passierte Folgendes. Gottes Geist fiel auf diese Leute in diesem Raum. Und es war so eine starke Präsenz, dass Nachbarn die Feuerwehr gerufen haben, weil die Nachbarn sagten, die Lagerhalle steht im Brand. Und die Feuerwehr kam angefahren, um Feuer zu löschen, um festzustellen, das war kein wirkliches Feuer, es war das Feuer des Heiligen Geistes, weil Gott so stark mit seinem Heiligen Geist gewirkt hat. Und es gibt viele Berichte davon. Und was ich so schön finde, wenn Gottes Geist kommt und sich ausgießt auf Menschen. Und das, was wir hier bei der ersten Pfingstbewegung gesehen haben, ist, dass eine wunderbare Einheit passiert ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurden die Mauern der Rassentrennung zerstört. Afroamerikaner, Weiße, Hispanics priesen den Herrn zusammen in noch nie dagewesener Liebe und Einheit durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das, was Gott damals getan hat, tut er immer noch, weil die Pfingstbewegung ist eine der stärkst wachsenden Gemeindebewegungen auf der ganzen Welt. Mittlerweile sind über 250 Millionen weltweit Menschen in einer Pfingstkirche und erleben die Kraft des Heiligen Geistes, weil sie nicht Religion wollen, sondern das, was Menschen brauchen, ist die Kraft Gottes, das unser Leben verändert. Das Wort ausgießen, das griechische Wort ekau, das Bild ist, wenn aus einem Staudamm Wasser durch ein Schleusentor rausgedrückt wird, um kinetische Energie zu erzeugen. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Er möchte uns die Kraft geben, die wir brauchen. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal kann man in so einem Modus verfallen, ich versuche jetzt ein guter Christ zu sein. Oder ich muss den Menschen jetzt versuchen, von Jesus erzählen. Ich muss jetzt. Und das, was wir vergessen, ist, nein, nicht du musst, sondern die Kraft Gottes in dir möchte ich befähigen, das zu tun. Vierter Begriff, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist lebt in dir seit deiner Errettung, seit du ein Herz für ihn geöffnet hast. Wie kann ich jetzt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Römer 8, Vers 9 sagt, Gottes Geist lebt in euch. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Also ich habe ihn schon. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber es gibt ein zweites Werk des Heiligen Geistes, wo er dich erfüllt. Und das griechische Wort ist pleto. Das heißt, ich habe den Heiligen Geist, aber er möchte dich erfüllen. Das Wort pleto ist wie ein Segelboot, das die Segel aufgespannt hat. Und wenn der Heilige Geist kommt, wenn Pleto kommt, füllen sich die Segel dieses Segelschiffs und es wird nach vorne vorangetrieben. Und ich finde es ein wunderbares Bild, was Gott in unserem Leben tun möchte. Er möchte uns nicht irgendwo hinführen, wo er nicht da ist. Er möchte uns leiten durch diesen Windhauch Gottes. Deswegen das Wort Geist in der Bibel ist nicht spooky, sondern es ist eigentlich Pneuma und bedeutet Windhauch. Dass ihr merkt, hey, hier ist ein schöner Rückenwind da. Es ist eine angenehme Kraft, die von hinten mich ermutigt. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, wirst du erfüllt mit seiner Kraft. Und das ist das, was dich antreibt. Nicht Angst, nicht Druck, sondern es ist der Heilige Geist, der dich bewegt. Der fünfte Begriff, der Heilige Geist fiel auf. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das hörten. Während Petrus predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und das griechische Wort ist epit. Und das Bild dahinter werden wir verstehen, wenn wir uns anschauen, wo es noch benutzt wird. Dieses Wort fiel, sehen wir Apostelgeschichte 20, Vers 37. Paulus verabschiedet sich von der Gemeinde in Ephesus und sagt, hey Freunde, ich muss jetzt nach Rom, die haben mich hier schon in Ketten und da werde ich verurteilt werden. Und ich bin sicher, ich werde dort sterben. Und die Gemeinde in Ephesus, die waren voll berührt und waren echt traurig und wollten ihn irgendwie festhalten. Und wir lesen dann Apostelgeschichte 20, Vers 37. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihn um den Hals und küssten ihn immer und immer wieder. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf uns fällt, ist es wie eine Umarmung. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt manche awkward Umarmungen, wo du denkst, ey, lass mal, war jetzt ein bisschen zu viel, also 3 Sekunden reicht und nicht länger. Aber eigentlich ist es eine liebevolle Umarmung des Himmels, weil dieses gleiche Wort fiel, lesen wir bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, als er zurück nach Hause kommt. Lukas 15, Vers 20. So machte er, der verlorene Sohn, sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf dich fällt, es ist wie eine liebevolle Umarmung deines himmlischen Vaters. Das ist nicht so awkward, sondern ein Ankommen. Hey, hier ist ein safe place in den Armen meines liebenden Vaters. Und das ist das, was wir erleben dürfen, wenn der Heilige Geist auf uns fällt. Der letzte Begriff ist empfingen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8, Vers 17. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und dieses griechische Wort ist das Wort lambano. Und dieses Wort ist ein sehr interessantes Wort, weil es beinhaltet 2 Dinge. Es beinhaltet, dass es ein Geschenk gibt, das mir überreicht wird. Und es bedeutet das Rannehmen dieses Geschenkes. Okay? Tobi, komm mal kurz zu mir. Das, was Gott tut, ist, er sagt, ich möchte euch den Heiligen Geist geben. Ich möchte euch taufen mit dem Heiligen Geist. Und er hält es so hin. Sagt, hier ist mein Geschenk. Es ist zum Guten für euch. Er reicht es uns hin. Das Geschenk ist da. Wir können sagen, nehmen oder nehmen nicht. Nimm es mal in die Hand. Er empfängt es, aber er hat immer noch nicht das, was drin ist. Und einige sind so, wenn es darum geht, gib mir das Geschenk. Super, Heiliger Geist. Ja, klasse, super. Mal gucken, wann ich es gebrauchen kann. Und wir tun es irgendwo hin und wissen gar nicht, was drin steckt. Aber der Gedanke von Lambano ist, ich halte es hin, du nimmst es und du denkst nicht so, oh, schön eingepackt, ein Herzchen und so weiter, sondern es empfangen, Lambano bedeutet, du empfängst es und packst es aus und guck mal, was drin ist. Und dann wird es mich spannend zu sagen, okay, darfst ruhig aufmachen. Wir haben nur einen Gottesdienst, wenn es kaputt ist, dann ist es kaputt. Und auf einmal stellen wir fest, hey, da ist ein Gutschein von My Wellness drin. Halleluja, super. Vielen Dank, Tobi. Aber das bedeutet es, Lambano, wenn er hier sagt, da legten sie ihn die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das heißt, ich muss es annehmen, an mich ziehen und zu meinem machen und nicht nur sagen, ist ja nett, schön, hey, vielen Dank für das Geschenk, ne, ich lasse es mal liegen, mal gucken, sondern es geht darum, es zu eigen machen. Es ist genauso, wenn du irgendwie von einem Schiff runtergefallen bist, du bist irgendwo in den Meeresfluten und ich werfe den Rettungsring hier hin und du sagst, oh, vielen Dank für den Rettungsring. Aber du musst den Rettungsring packen und an dich ziehen und sagen, hey, das hat etwas, was mein Leben verändert, was mein Leben rettet. Und darum geht es eigentlich hier, wenn es heißt, hey, zieh das an dich, mach es dir zu deinem. Der Heilige Geist ist nicht nur für deinen Nachbarn, sondern der Heilige Geist ist für dich. Die Frage ist, möchtest du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben empfangen? Möchtest du geleitet werden von ihm, aus seiner Kraft herausleben, erfüllt von ihm und mit ihm sein? Gott möchte das für dich. Er hat das Geschenk vorbereitet. Aber du musst es empfangen, annehmen, auspacken. Du musst es im Glauben annehmen, an dich ranziehen, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht spooky, es ist nicht scary, sondern es ist ein wunderbares Geschenk. Und hier ist mein letzter Punkt. Du musst auf den Herrn warten, um die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Du musst warten. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Wussten sie, was passieren würde? Nein. Wussten sie, wann es passieren würde? Nein. Sie haben einen Tag gewartet. Nichts ist passiert. Sie haben den zweiten Tag gewartet. Passiert. Sie haben den dritten Tag gewartet. Es passiert. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, also spätestens ab dem dritten Tag hätte ich gesagt, ey, seid ihr wirklich sicher? Kann es, vielleicht haben wir den irgendwie falsch verstanden. Hat er nicht gesagt, ey, chillt einfach und mal gucken, für wann das irgendwie ist. Und sie warten 10 Tage. Und wir wissen, Thomas unter anderem, der hat gesagt, ey Jungs, I'm out, ist mir zu lange, ey, ich muss zurück in meinem Job, ich habe andere Dinge zu tun. Und er geht und ist nicht dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen zu warten. Und auf einmal war ein Wind da. Auf einmal spürten sie was. Hey, haben wir irgendwie ein Fenster nicht richtig zugemacht? Nein, nein, der Wind ist nicht von draußen, es ist ein Wind, der von innen kommt. Der Heilige Geist. Ich weiß nicht, wie es bei dir sein wird. Ich habe Menschen erlebt, die einfach zu Hause sich ins Schlafzimmer hingesetzt haben und gesagt, Heiliger Geist, bitte erfüll mich und bam, der Heilige Geist war da. Ich kenne von Leuten, die sich ausgestreckt haben und nicht nur eine Woche gewartet haben, sondern Monate gewartet haben, weil, aber sie hatten so eine Sehnsucht danach. Ich kann mich an meinen Großvater erinnern, der gesagt hat, ich möchte das erleben. Und der echt darum gerungen hat. Und irgendwann, weiß ich, hat er bei uns angerufen, hat mein Vater angerufen, hat gesagt, hey, er hat geweint am Telefon, gesagt, ey, ich hab's erlebt. Der Heilige Geist war da. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du kannst Gott nicht in die Schublade packen. Aber das, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, dass du dir Zeit nimmst. Gott ist keine Insta-Maschine, Fastfood-Kette, sondern jede gute Beziehung braucht Zeit. Und vielleicht passiert das jetzt gleich. Vielleicht passiert das, wenn du gleich nach Hause gehst. Vielleicht passiert das morgen, übermorgen, in 2 Wochen. Aber ich glaube, das, was Gott sich für da mein Leben wünscht, ist, dass wir seine Kraft erleben, dass wir neu getauft werden im Heiligen Geist. dass ein paar Gurken saure Gurken werden. Dass was anders ist, dass wenn Leute mit uns in Berührung kommen, da ist irgendetwas anders bei dir. Und das ist nicht Tommy, das ist nicht Stefan, das ist nicht Tobi, sondern das ist Gottes Kraft in mir. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft. Ich kann mal Pets ein bisschen noch runterdrehen. Super. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Ich glaube, die Apostelgeschichte ist prophetisch für uns geschrieben. Ein Bild, das, was Gott sich für uns als Nachfolger von Jesus wünscht. Und zwar Kraft aus der Höhe. Und ich habe für den Gottesdienst gebetet und mein Gebet war, dass ihr nicht mit einem Gänsehautfeeling rausgeht, sondern mit einer Sehnsucht zu sagen, Gott, wenn das wirklich wahr ist, wenn du wirklich eine Kraft für mein Leben hast, wenn du mich wirklich erfüllen möchtest, dann ist mein Herz offen, meine Hände sind offen, weil ich das erleben möchte. Und ich glaube, dass das dein christliches Leben total verändern wird, weil du nicht länger aus eigener Kraft unterwegs sein wirst, aus Gottes Kraft. Du wirst den Windhauch Gottes spüren, der dich führt und leitet.